Ich habe ja 11 Jahre lang für die britische Krone gearbeitet. Hört sich auch gut an, ne? Also, war ja bei den Briten, bei der Armee, habe dort Panzer gebaut und deswegen, als Elisabeth gestorben ist, haben wir uns ja damit beschäftigt und dachte, naja, dann dürfen wir den Charles, der so lange gewartet hat, um endlich diesen Job zu bekommen, dann auch nicht grußlos übergehen. Am 6. Mai wird er ja zum König gekrönt und gesalbt mit einem besonderen Öl, obwohl er offiziell ja schon, ich glaube, seit dem 9. September letzten Jahres König irgendwie ist. Wie das dann genau aussieht, das weiß ich auch nicht so genau. Aber also er ist eigentlich schon König, wird aber auch nochmal zum König gesalbt. Ich weiß nicht, wie es euch mit den Liedern so ging, die wir gerade gesungen haben. Dietmar fand, es war eine wunderschöne Hymne, also dort, wo es mit dem Schwert für den König dann... ja, ich sag mal, ist für uns Republikaner ein bisschen schwierig, weil das mit den Monarchien, da haben wir es ja nicht so mit. Republikaner zu sein, also Respublika heißt ja im Endeffekt, man könnte jetzt das, sag mal, ein bisschen lapidar übersetzen, vorm Publikum, aber da geht es ja darum, dass es in der Öffentlichkeit stattfindet, also dass das Regieren in der Öffentlichkeit stattfindet. Das unterscheidet ja dann eben, ich sag mal, eine Monarchie von einer Republik. Wobei es bei den Monarchien ja auch nochmal Unterschiede gibt. Also die englische Monarchie ist ja eine parlamentarische Monarchie, also im Gegensatz zu einer absoluten Monarchie. Das hatten wir jetzt so in Katar, da ist uns das ja so begegnet und da hat man ja darüber nachgedacht. Der Vatikan ist auch eine absolute Monarchie. Und dann gibt es noch so konstitutionelle Monarchien, das ist dann zum Beispiel Liechtenstein und eine parlamentarische Monarchie, also wie es die Engländer haben. Naja, irgendwie hat der König jetzt da schon eine große Bedeutung und lässt sich viel Geld mitmachen, aber ich sage es jetzt mal ein bisschen verkürzt, also im Endeffekt ist Charles III. Der Frank-Walter Steinmeier, wie gesagt, stimmt nicht ganz, aber... was er dann zu sagen hat und was er nicht zu sagen hat. Also er darf eigentlich nicht offiziell eingreifen. Irgendwann dürfte das Herr Steinmeier schon. Aber also nur damit man das so ein bisschen einordnen kann, wo das hingehört. Und er wird ja dann jetzt zum König gekrönt und zum König gesalbt. Und das ist ja schon dann etwas Besonderes auch. Wir haben ja keinen König und wir haben ja auch keinen Kaiser mehr. Der letzte deutsche Kaiser war ja auch König von Preußen, war Wilhelm II. Der war auch verwandt. Seine Mutter Vicky war ja die älteste Tochter von Königin Victoria, also in England. Deswegen hatten die schon natürlich auch verwandtschaftliche Beziehungen. Aber er hatte immer eine stressige Beziehung zu den Engländern. Man könnte auch sagen, irgendwie so eine Hassliebe. Denn seine Oma, also Victoria, schickte ihren Leibarzt zur Geburt. Und das war irgendwie so ein Fuscher. Also er hat ihm ja dann bei der Geburt, irgendwie ging das dann ein bisschen schief und er war ja Zeit seines Lebens dann irgendwie mit seinem linken Arm behindert und das hat er den Engländern immer irgendwie krumm genommen. Auf der anderen Seite hat er sie sehr, sehr bewundert. Und Wilhelm II. War ja der oberste protestantische Bischof. Also das war auch wichtig. Deswegen ist so ein gekröntes Oberhaupt mitunter auch für Kirche interessant. Bei Charles III. Ist es ja so, dass er weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist. Also deswegen fährt dann da ein Bischof auch dahin, um das Öl zu besorgen. Also diese Mächtigen, die haben auch dann immer was mit Kirche zu tun, weil sie verstehen sich irgendwie... sag mal, berufen von Gottes Gnaden. Wilhelm II. Sagte auch, ich muss nicht auf die Presse hören, ich muss auch nicht irgendwie auf das Parlament oder auf das Volk im Endeffekt hören, sondern ich muss nur auf Gott hören, weil er hat mich berufen und in dieses Amt eingesetzt. Und deswegen gilt es, auf ihn zu hören und dem muss ich folgen. Und was im Endeffekt der Rest der Welt sagt, ist einigermaßen egal. Das ist so ein Bewusstsein, was die Blaublüter sehr häufig haben, also von Gott berufen zu sein, also König von Gottes Gnaden zu sein. Also Blaublüter, also fließt ja ähnliches Blut, aber wisst ihr ja, man ging nicht in die Sonne, hatte weiße Haut, man sieht die Adern, sieht blau aus und deswegen nannte man die die Blaublüter. Also so eine ganz banale Geschichte im Endeffekt. Wenn man sie aufgeschnitten hat, merkte man, kam auch rotes Blut raus. Also von daher. Aber es war schon dieses besondere Bewusstsein, wir sind von Gott dazu berufen, das zu tun, was wir tun. Wir sind von Gott beauftragt, das zu tun, was wir tun. Und deswegen war es Ihnen auch immer wichtig, das irgendwie in Verbindung auch mit dem Glauben, mit Kirche irgendwie zu machen. Wilhelm II. Hat ja den Berliner Dom dann auch gebaut oder bauen lassen, also er selber hat nicht Hand angelegt, aber und er wollte damit so ein bisschen, ich sag mal, dem Vatikan trotzen. Also so wie die Jesuiten, das ist ja die in Stein gehauene Gegenreformation, die haben ja dann diese pompösen Kirchen gebaut, um deutlich zu machen, war ja in, dann in der Zeit der Reformation, um deutlich zu machen, dass die Katholiken doch es noch mal besser drauf haben. Und so ähnlich könnte man das bei ihm auch verstehen mit dem Berliner Dom. Das ist etwas, was zu den Reichen und oder zu den Mächtigen und dann mitunter auch Reichen dann irgendwie dazugehört. Dieses Königtum oder Königsein, das geht, also erste Zeugnisse davon kriegen wir so im dritten vorchristlichen Jahrtausend so mitgeteilt. Und der Begriff König, ja, der leitet sich irgendwie ab, das weiß man nicht hundertprozentig, aber es gibt Leute, die behaupten, naja, es ist so der zur Sippe Gehörende, man könnte dann auch sagen, der für die Sippe Verantwortung Habende. König zu sein, und das ist dann eigentlich auch in allen Kulturen immer so gewesen, der König zu sein bedeutete, seinem Volk Lebensraum zu schaffen und den Lebensraum zu beschützen. Also Lebensraum schaffen, indem man leben kann, indem man dann auch sein Auskommen hat und diesen Lebensraum dann auch zu schützen. Das war die Aufgabe des Königs. Und irgendwie gehört das in vielen Kulturen, ja, in allen Kulturen bestimmt nicht, aber in den meisten Kulturen irgendwie zum Lebensverständnis eben auch dazu. Und auch Israel hat ja da so seine eigene Geschichte mit. Dietmar hat uns ja gerade schon das Wort aus Sacharja dann nochmal kurz ins Gedächtnis gerufen. Israel hat auch so seine eigene Geschichte damit, aber die war so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Also nachdem man aus Ägypten ausgezogen war, ins gelobte Land dann gekommen ist, gab es erstmal so diese Zeit der Richter. Das war so ungefähr 1200 bis 1000 vor Christus. In dieser Zeit der Richter lebte man in Israel so als, sag mal, Sippengemeinschaft zusammen, als Familiengemeinschaft zusammen. Also die unterschiedlichen Sippen, also der Begriff ist ein bisschen verbrannt, aber die unterschiedlichen Clans irgendwie lebten für sich zusammen, 12 Stück an der Zahl, weil das waren ja die zwölf Söhne. Und die lebten dann in diesem Raum zusammen und im Endeffekt lebte jeder für sich. Als ich Theologie studiert habe, hat man noch gelernt, das sind immer so Begriffe oder Wörter, die vergisst man nie. Das, was leitend war für das Miteinander, war die Amphiktyonie-These. Genau. Aber so ein komisches Wort, das vergisst man dann nie wieder. Heute ist man in der Theologie ein bisschen eine andere Meinung. Aber das hieß damals, die 12 Stämme haben gelebt auf diesem Grund und Boden und der eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Es gab ein Heiligtum, vielleicht auch mehrere, wo man ab und zu zusammengekommen ist. Aber wenn es Bedrohung von außen gab, dann hat man sich immer zusammengetan, um gegen den Feind zu kämpfen. Und ansonsten hat jeder Stamm für sich so gelebt, wie er leben wollte. Und das hat wohl irgendwie auch ganz gut funktioniert. In dieser Zeit gab es natürlich auch Streitigkeiten innerhalb dieser Stämme oder auch darüber hinaus. Und diese Streitigkeiten wurden eben behandelt von den Richtern. Die haben sich dann darum gekümmert, die wurden von Gott berufen, um dann eben die Streitigkeiten zu schlichten. Und so ein Richter, das kennen wir bis zum heutigen Tag auch, es gibt bestimmte Kulturen, da kommen wir als Rechtsstaat nur ganz schlecht rein. Die haben im Endeffekt, ich sag mal, ihre eigene Rechtsprechung innerhalb ihrer Community, ihrer Gemeinschaft. Und das sind dann meist eben ältere, weise Männer, die dann, da trägt man dann sein Anliegen vor und der sagt dann, pass auf, das ist so und so. Und dann geht man damit um. Da geht man nicht vor irgend so ein Gericht, sondern da gibt es diese Richter, die eben nicht vom Staat berufen sind, die aus der Sippe eben kommen und die sagen eben, was recht und billig und was gut und was richtig ist. Und so war das damals auch. Richter wurden berufen und natürlich wurden nur Menschen zu Richtern berufen, also die dann auch ein gewisses Ansehen hatten, von dem man dann erwartet hat, dass sie eine gewisse Objektivität haben, die dann nicht irgendwie an familiären Bindungen so festgehaftet sind, dass sie eben kein Recht mehr sprechen können. Also im Sinne der Justitia, die ja die Augen verbunden hat. Und das ging eben eine ganze Zeit lang gut. Die Richter wurden berufen, also es gab dann auch mehrere davon und dann, wenn es keinen Stress gab, brauchte man sie dann auch nicht. Aber irgendwann, und dieses Richteramt wurde dann auch weitergegeben, kam es zu Schwierigkeiten. Und wir lesen davon eben auch im Buch Samuel. Und dort lesen wir, als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia. Sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Also der Text ist ungefähr 2.500 Jahre alt. Nicht, dass ihr meint, er wäre jetzt aus der letzten Woche. Sie nahmen Geschenke, beugten das Recht, guckten danach, dass sie eben von dem Amt, was sie hatten, auch genug an Ertrag hatten. Und das Volk richte sich darüber auf. Ja, manche Geschichten wiederholen sich und wiederholen sich und wiederholen sich. Das kennen wir ja bis zum heutigen Tag. Und das Volk murrte dann gegen diese Richter und sagten dann, deine Söhne, die sind nicht so wie du. Die gucken nicht nach dem, was recht ist, sondern die gucken nach dem, was für sie richtig ist. Die lassen sich beschenken, lassen sich irgendwie bestechen. Und das ist immer die Gefahr, die Mächtigen oder denen die Mächtigen in dieser Welt ausgesetzt sind, wobei man kann auch sagen, alle Menschen ausgesetzt sind, dass man sich dort, wo man ein Urteil zu fällen hat, ob das jetzt nun irgendwie hochoffiziell oder nur, ich sag mal, irgendwie am Küchentisch ist, wo der eine so, der andere so sagt, dass wir uns irgendwie beeinflussen lassen und auf eine nicht gute Weise. Und sie gingen dann zu ihm hin und sagten, du, deine Söhne, die taugen nichts für dieses Amt. Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun ein König über uns, der uns richte, wie ihn alle Völker haben. Das ist das Ansinnen des Volkes gewesen. Und jetzt kann man ja schon mal fragen, warum kann so ein König oder warum soll so ein König besser sein als so ein Richter? Warum soll jetzt der, so hat sich das dann ergeben, im blaublütig ist, besser sein als der einer von uns ist? Israel hatte das mitbekommen bei den anderen Völkern und sagte dann, so wollen wir das auch hier bei uns haben. Wie gesagt, der König ist dazu da, den Lebensraum zu schaffen und zu bewahren und zu verteidigen. Und irgendwie hatten die Israeliten das mitgekriegt, dass das wohl an anderer Stelle, ja, ich weiß nicht, ob unbedingt gerechter zugeht, aber irgendwie besser funktioniert. Da konnte der König, weil er mächtig ist, König hat Armee und. Dort konnte der König, weil er mächtig ist, bestimmte Dinge auch einfach durchsetzen. Er musste nicht danach gucken, ob er dann irgendwie dann von den einen irgendwie dann gemocht wird, weil er sich so und so entscheidet, weil er war ja nur am Ende dann auch Gott verantwortlich. Und das hatten die Richter irgendwie vergessen. Und sie gingen eben zusammen hin und sagten, du, wir wollen auch so einen König. Das mit den Richtern, das funktioniert nicht mehr. Deine Söhne, die taugen nichts. Schenke uns und schaffe uns einen König. Und Samuel wusste, dass das für Israel, ja, ich sag mal, eine Wegscheide war. So lesen wir das dann auch einen Satz später. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Weil das war so der Hintergedanke. Und das finden wir in der Bibel, im Alten Testament ja auch immer wieder, dass Jahweh der König ist. Und dass die Richter im Endeffekt im Geiste dieses Gottes dann auch recht sprechen und nicht im Sinne des eigenen Vorankommens. Und das hörte Samuel dann von Gott, der zu ihm sagte, du, die haben kein Problem mit dir, sondern im Endeffekt haben sie ein Problem mit mir. Sie wollen nicht mehr, dass ich ihr König bin, sondern sie wollen einen König haben wie alle anderen Völker auch. Die Frage ist, warum? Macht er es besser? Ist er objektiver als Gott? Bei den Königen wusste man, okay, wenn ich ihnen geben, was sie haben wollen, lassen sie mich in Ruhe. Es gibt Zeiten, da wollen sie auch irgendwie mein ganzes Leben, wenn es in den Krieg geht, also wenn es darum geht, das Schwert zu ziehen, aber eigentlich kann ich den König besänftigen, indem ich gebe, was er von mir will. Manchmal sind das ein bisschen viel Abgaben oder so, aber eigentlich habe ich dann mehr oder weniger meine Ruhe. Es gab natürlich auch andere Königtümer, wo dann der König nochmal ganz anders in das Leben der Menschen dann auch eingegriffen hat. Aber irgendwie dachte sich Israel, wir brauchen auf Erden einen König, der uns den Lebensraum schafft und sichert, weil dieser König, der, ja, wie heißt der überhaupt, wo wohnt der überhaupt, wie sieht der überhaupt aus, wie ist denn seine Armee beschaffen und. Das ist irgendwie sowas nicht Greifbares. Das ist irgendwie etwas, was man auch gar nicht so genau begreifen kann. Schaffe uns einen König, so wie die anderen Völker ihn auch haben. Und dann kriegte Samuel eben diese Vision, dass da am nächsten Tag jemand durch das Tor kommt und dann kam der wunderschöne Saul. Größer als alle anderen, beeindruckend. Und er sollte es sein. Er wurde dann von Samuel zum König gesalbt. Und wie das dann so ist, wir lesen das ja dann auch in der Geschichte Israels, geht nicht immer alles gut. Ihm steigt das Ganze auch ein bisschen zu Kopf. Danach kommt David und danach kommt Salomo. Wobei die Bibel eben sagt und Israel, dass für Israel auch klar ist, David war der eigentliche König in Israel, weil er alles richtig gemacht hat. Nee, aber das hatte ich ja schon mal vor, weiß nicht, 2, 3 Wochen oder so erwähnt, weil eben mit David etwas passiert ist, was bei den Mächtigen eben ganz selten passiert. Der Hirtenjunge wurde zum König und bekam wieder eine Hirtengesinnung. Diese Zeit ging dann irgendwann auch vorüber und das Reich teilte sich in das Nordreich und in das Südreich, also Nordreich Israel, Südreich Juda und im Südreich dann mit Jerusalem. Unterschiedliche Könige lebten dort und erst ging dann das Nordreich unter im Jahre 722 und dann das Südreich im Jahre 587 und dann war das mit den Königen erstmal vorbei in Israel. In der Bibel lesen wir dann immer wieder auch etwas über diese einzelnen Könige und wie dann immer wieder auch, nicht immer, aber fast immer, so ein Beisatz steht und sie taten, was Jahweh nicht gefiel. Sie lebten eben nicht im Sinne Jahweh, sondern sie taten eben das, was die Söhne Samuels auch getan haben. In die eigene Tasche gewirtschaftet, nach dem eigenen Vorkommen geguckt und die Herde aus dem Blick verloren. Und dann nach dem Untergang Israels dann ins babylonische Exil, und dann durfte nach dem Kyros-Edikt durfte Israel ja dann zurückkommen. Und dann trat eben ein Prophet auf, Sacharja, im 6. vorchristlichen Jahrhundert. Und der redete eben von diesem König. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Also da wird dieser neue König verheißen. In der Weihnachtszeit, dieser Advents- und Weihnachtszeit, singen wir dieses Lied immer, Tochter Zion, freue dich. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter, ein Helfer. Ich habe jetzt nicht nachgefragt und in der Presse mal so ein bisschen reingeguckt, was die Engländer oder das Vereinigte Königreich jetzt eigentlich von Charles III. Erwarten. Ein Gerechter, ein Helfer. Was erwarten wir von den Mächtigen? Okay, wir haben keinen König, diese Lieder, die wir singen, ja, mit dem König, ja, irgendwie, aber puh. Wir als Republikaner, was erwarten wir eigentlich von einem Bundespräsidenten, von einem Bundeskanzler? Ein Gerechter, ein Helfer? Was erwarten wir eigentlich von den Ministern und Ministerinnen, wenn sie ihr Amt antreten? Von einem Bürgermeister, der ein Amt antritt? Ein Gerechter, ein Helfer? Ja, genau das ist das, was wir eigentlich erwarten. Er soll gerecht sein und er soll helfen. Er soll eben nicht danach gucken, dass er eben am Ende des Tages irgendwie seine Familie noch versorgt hat und so, soll sich auch um seine Familie kümmern. Aber er soll die Herde, er soll das Volk im Blick haben, ein Gerechter und ein Helfer. Er soll sich darum kümmern und darum sorgen, dass in diesem Land, und in dem er regiert, an dem Ort, wo er dann eben Einfluss hat und Verantwortung hat, dass er an diesem Ort ein Gerechter und ein Helfer ist. Die letzten, 2,5 Jahre, die haben uns ja an vielen Stellen, vorher auch schon, aber die haben uns ja auch an vielen Stellen irgendwie erschüttert, als wir gemerkt haben, wie viele Menschen in diesem Land, auch wie viele Mächtige und Verantwortungsträger in diesem Land, die Not, in der wir waren, genutzt haben, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Ein Gerechter und ein Helfer? Nein, sie waren selbstgerecht und haben sich selber geholfen. Auf Kosten der Allgemeinheit. Das ist die Erfahrung, die wir immer wieder auch machen, also wir, ich sag mal, als Menschheit, dass die, die Macht haben, die Könige werden, also König als Bild für den, der Macht hat, dass die eben nicht nach denen gucken, für die sie verantwortlich sind, sondern danach gucken, dass es ihnen selber gut geht. Nicht alle, und sind auch viele, viele dabei, die ja wirklich auch eine Gesinnung für die Menschen haben. Aber leider sind dann auch viel zu viele dabei, bei denen es anders läuft und die da anders ticken. Und von daher haben wir ja dann als Republikaner gesagt, uns soll keiner mehr kommen und sagen, was ihr sagt, egal wie ihr wählt, egal. Ich bin von Gott berufen und ich muss mich nur für ihn verantworten. Nein, Republikaner sein heißt ja, wir ziehen das Ganze in die Öffentlichkeit und man muss sich davor für verantworten, für das, was man tut. Aber dennoch bleibt ja diese Sehnsucht nach diesem Starken und Mächtigen und Gerechten, der hilft. Sacharja, also das griechische übersetzt Zacharias, ist ja der, der dann der Vater des Johannes, der hat diese Vision dann seinem Volk mitgeteilt und sagt, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer und arm. Es ist die Frage, also ist besser eigentlich, wenn ein Mächtiger reich ist oder ist besser, wenn er arm ist? Also sollte der Bundeskanzler und alles, was so dazugehört, sollten die nicht ein bisschen mehr verdienen, damit sie eben nicht irgendwie in Gefahr kommen, dass die, ich sag mal, richtig reichen, weil für viele ist ja das, ich glaube, Bundeskanzler kriegt irgendwas um 300.000 oder so, ne? Und ein bisschen Kleingeld noch oben drauf, für viele ist das ja... Dafür würde ich doch morgens nicht aufstehen. Also nicht ich, dafür würde ich doch morgens nicht aufstehen. Sollte man ihm mehr Geld geben, dass sie nicht bestechlich sind? Zacharja spricht über diese Vision und sagt, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer und er ist arm. Nur kurze Zeit später, nachdem das so geschehen ist, von dem, was Zacharja hier eben beschrieben hat, eben was wir an Weihnachten oder in der Adventszeit immer feiern, hat man sich diesen Mann genommen und vor den Mächtigen der damaligen Zeit gestellt, vor Pilatus. Und Pilatus fragt ihn, also sah ihn dann und also er hat gesehen, dass dieser Typ arm ist. Dass der nicht irgendwie eine großartige Erscheinung hat. Jetzt war er auch zu viel in der Sonne, also er konnte auch sein Blaublütigsein irgendwie nicht vorzeigen. Und er fragte ihn dann, bist du ein König? Bist du ein König? Eigentlich erübrigt sich doch die Frage, oder? Du kannst doch kein König sein. So arm, wie du daherkommst. Und dann lesen wir in der Bibel ein Gespräch dieser beiden über eben das, was Macht ist und wie man mit Macht gedenkt, umzugehen. Pilatus verzweifelt so ein bisschen daran, stellt hinterher diese Frage nach dem, was Wahrheit ist, weil Jesus ihn schon so ein bisschen auf diesen Weg brachte, dass er eigentlich ein König ist, aber dass sein Königtum, so hat er es ihm dann erzählt, nicht von dieser Welt ist. Sein Königtum hat nichts mit dem zu tun, was in dieser Welt ist, sondern das Königtum dieses Mannes aus Nazareth ist etwas anderes als das, was wir in dieser Welt kennen. Und dann schickt er ihn raus. Wollte irgendwie noch so einen Ausweg bahnen über Barabbas, funktionierte dann nicht und am Ende landete er am Kreuz. Und dann schrieb er ihm die Schild. Jesus Nazareus Rex Judeorum, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und das ließ er ans Kreuz nageln. Das ist der König der Juden. Weiß nicht. Natürlich ist das Hohn und Spott. Vielleicht aber auch so ein bisschen Erkenntnis von dem, was da gerade passiert. Aber wir wissen es nicht. Nur hoch über diesen Schandpfahl hing eben das Schild, das ist der König der Juden. Und man ging gleich zu ihm hin und sagte, nee, schreib das nicht so, schreibe hin, er habe gesagt, er wäre der König der Juden. Aber er sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben und ließ das dann da stehen, was wir bis zum heutigen Tage immer wieder über dem Kruzifix auch sehen, dieses Inri, das ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Was ist das für ein König? Was ist das für ein Herrscher, für ein Mächtiger? Wenn ein König jemals hätte sagen können in dieser Welt von Gottes Gnaden, dann er. Wenn ein König in dieser Welt hätte sagen können, ich bin nicht nur mächtig, ich bin allmächtig, dann er. Wenn ein König hingehen konnte und sagen konnte in dieser Welt, ich bin gewaltig. Dann er, dem alle Gewalt gegeben wurde im Himmel und auf Erden. Wenn einer sein Königtum richtig hätte herauskehren können, dann er. Jetzt können wir uns zurücklehnen und sagen, naja, okay, wir sind ja keine Monarchie, wir haben keinen König, bin selber auch keiner, heißt noch nicht mal so, von daher haben wir nichts damit zu tun. Aber bei dieser Frage oder bei diesem Thema geht es eben auch um die Frage, wie ist das nicht nur mit den Mächtigen in dieser Welt, die muss man auch stellen. Und ich finde, im christlichen Abendland muss man diese Messlatte auch anlegen, diesen Maßstab. Nicht so selbstgerecht, aber aus unserer Kultur heraus heißt es, wer herrschen will, soll dienen. Er soll auch ein bisschen was verdienen. Er soll auch nicht immer Diät machen müssen, weil seine Diäten so gering sind. Nein, nein, das soll schon passen. Aber sie sind dazu da, um der Gemeinschaft zu dienen, um für die anderen da zu sein. Das ist der Maßstab, den ich immer zuallererst auch anlehne. Also nicht nur in dem, was man dann sagt, sondern wenn man hinguckt, was man dann auch sieht. Aber es geht eben nicht nur um die da oben, sowieso eine merkwürdige Formulierung, aber es geht nicht nur um die da oben, sondern es geht am Ende auch um uns, um einen jeden von uns. Dass wir darüber nachdenken, was wir mit dem, was uns dann auch gegeben wurde, was wir zu verantworten haben, tun. Mein eines kleines Königreich bauen. Es war klein und überschaubar, aber ist mein Königreich. Und der andere kann vielleicht ein bisschen was Größeres bauen. Oder dient das, was mir gegeben ist, dann auch dazu und vor allem dazu, dem anderen zu dienen. Um die Frage geht's. Und überlegt, ob ich die Predigt dann noch übersetzen lasse und Charles dem Dritten mal irgendwie zuschicke, aber ich glaube, er hat keine Zeit, die zu lesen und vielleicht redet ihm auch jemand anders noch ins Gewissen, aber die Mächtigen dieser Welt müssen darüber nachdenken und wir müssen darüber nachdenken, dass wir alle Menschen sind, die Macht haben. Vielleicht nicht ganz so viel, vielleicht viel weniger, aber wir haben alle Macht mit dem, über das, was wir haben und mit dem, wie wir damit umgehen. Und da ist es eben auch immer wieder hilfreich, auf Sacharja zu blicken, der sagt, siehe, dein König kommt. Ein Gerechter. Dein König, nicht ein König. Weil was die Angelsachsen da drüben machen, kann uns im Endeffekt egal sein. Das ist ihr König, ihr Stress, sie müssen bezahlen. Aber siehe, dein König kommt. Dein König. Ein Gerechter. Und geht deine Gerechtigkeit über die Selbstgerechtigkeit hinaus? Dein König ist ein Gerechter. Und ein Helfer. Bin ich noch in der Lage, mit dem, was mir anvertraut ist, auch zu helfen? Oder benutze ich es nur, damit das, was ich habe, am Ende mir selber hilft? Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Armer. Man muss immer aufpassen, wenn man reicher wird als ein König. Schwierig, ich weiß, aber nur weil es schwierig ist, sollten wir nicht aufhören, darüber nachzudenken. Aber Das ist das, was Sacharja einem gebeutelten und geplagten Volk, was aus der Gefangenschaft herausgekommen ist, zuruft. Siehe, dein König kommt zu dir. Und wir dürfen singen und sagen, ja, der König ist gekommen. Das ist unser König. Amen.